Hallo und herzlich zurück im Ulysses-Spiele-Studio für die vierte Folge unseres Quartetts zum Thema deutsche Rollenspiele in den 80ern. Ich bin der Gastgeber, ich bin der Markus und mit dabei sind die alten Männer.
Ich bin Jan der Schmied.
Hallo, ich bin Björn.
Guten Tag, ich bin der Jan, der andere Jan.
Der Nicht-Schmied. Gut, und heute reden wir über... Ja, deutsches Rollenspiel, soweit so klar.
Aber wir haben uns langsam raufgearbeitet, die Treppe.
Genau, wir haben uns sozusagen jetzt zu einem absoluten Klassiker und einem der wichtigsten deutschen Rollenspiele in den 80ern vorgearbeitet. Wir sind jetzt beim Schwarzen Auge und zwar Schwarze Auge zweite Edition. Wobei das erst später zweite Edition genannt wurde, in der Zeit war das noch gar nicht der Fall. Was haben wir hier? Wir haben das Regelbuch 1, das Regelbuch 2. Die kamen damals in einer Box zusammen mit Würfeln und wieder Dokumenten der Stärke und so weiter. Das kennen wir ja alles schon auch aus der Beschreibung von DSA 1.
Mhm. Warum ist das eine schwarz-weiß und das andere bunt?
Ja, das ist tatsächlich spannend, ne? Also das, ich kann es dir nicht genau sagen, das wurde nirgendwo genau erklärt, aber die sind vor allen Dingen mal eins, die zwei Sachen nämlich unglaublich unterschiedlich dick. Das erste, das schwarz-weiße Cover hat mit dem schwarz-weißen Cover.
Kann man das sehen?
Ja. Das kannst, wenn du es aufstellst, kannst du es vielleicht sehen. Ja.
Stell's mal hin.
Die sind sehr, sehr unterschiedlich dick. Das eine sind 28 Seiten und das andere sind 96 Seiten. Ich meine, 96 Seiten geheftet ist natürlich in sich einfach auch schon mal
nachgedacht. Mir ist das auch mit Schwarz-Weiß jetzt aufgefallen. Also damals habe ich nicht drüber nachgedacht. Jetzt war als Produkt, so mit der Produktmanagement-Erfahrung, ich hätte es genau andersrum gemacht. Ich hätte das erste Buch, was du in die Hand nimmst, farbig gemacht und das zweite
schwarz-weiß. Ja, ich glaube, wenn ich mir das angucke, denke ich mir, das waren wahrscheinlich irgendwann mal 100 Seiten, haben gesagt, das können wir so nicht binden, das wird ein Auf. Und dann haben sie das für die, das ist wahrscheinlich das eine für die Spieler oder ist das dann ausgekoppelt
völlig
oder
so? Falsch.
Gar nichts?
So, okay. Nein, komplett anders.
Aber das wäre
komplett
was nah, komplett
anders. Also was wir hier zum einen mal sehen, ist, das ist ein Jutsche-Cover. Also das ist ja schon mal eine Änderung im Vergleich zu DSA 1. Das heißt, wir sind jetzt hier wirklich sozusagen in der klassischen Periode vom Schwarzen Auge angekommen. Ja,
also Jutsche als der sind Zeichner. Die Künstler, die das...
Genau. Der Künstler, der ja über viele, viele Jahre hinweg das Bild von DSA geprägt hat, weil er halt die Cover gemacht hat vor allen Dingen. Der erste Band ist von Ulrich Kiese und Werner Fuchs. Wobei Ulrich Kiese eigentlich als Hauptteil genannt wird, im Sinne von Ulrich Kiese und als Autor wird Werner Fuchs dann noch zusätzlich am Ende des Tages mit erwähnt. Woran liegt das? Der Großteil des Materials, beziehungsweise alles, was von Werner da drin ist, sind Dinge, die schon bei DSA 1 von ihm eben auch stammen. Deswegen wird er da entsprechend dann dabei mit erwähnt. Im ersten Buch sind sämtliche Innenillus von Brian Talbot. Was daran liegen könnte... Das ist schlussendlich eigentlich eine Zusammenfassung des Originalbasisboxes. Mhm. Genaue Inhalte kommen wir noch zu, finde ich sehr, sehr spannend von der Machart her. Aber
ja, da erkenne ich bestimmte Zeichnungen sofort.
Alle. Ich glaube, der spannendste Teil ist hier auch wieder die Einleitung. Genau wie wir das bei DSA 1 hatten. Alter, ich kann mich nicht zurückhalten. Die sind einfach so viel aussagekräftiger als alles, was ich euch sagen könnte. Ich lese nur mal den Anfangsteil vor. Von diesem ersten Heft. Herzlich willkommen, lieber Leser. Sie gestatten, dass ich mich vorstelle? Mein Name ist Iko. Iko Saeda. Kurz Iko für meine Freunde. Und ich spiele in diesem Rollenspiel die wichtigste Rolle, wie Sie bald bemerken werden. Sie sind uns also ins Netz gegangen und haben sich zum Kauf eines Schwarze Auges entschlossen. Na fein, dann habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Ich nehme an, Sie wollen zuerst die schlechte hören? Bitte sehr, hier ist sie. Sie werden wenig Zeit haben in nächster Zeit. In Schule oder Büro wird man sich um sie Sorgen machen, weil sie so häufig total übernächtigt und mit unheimlichen Augenringen zum Dienst erscheinen und wieder unverständliches Zeug vor sich hinreden. Die Körperkraftprobe schaffe ich leicht, dann werde ich es dem Krakenmolch geben. Etc. Also, wir sehen hier zum einen natürlich die Verwandtschaft zu einem anderen Produkt, was wir hier schon in diesem Quartett besprochen haben, nämlich Söhne des Lichts. Deswegen fand ich das so lustig, als du das vorgelesen hast. Das ist auch einer der Aspekte, der dir aufgefallen ist.
Okay.
Ja. Ich sage, das ist 1:1 hier draußen. Das ist von 88.
Okay.
Mhm. Also, das heißt, das ist auch ein von Jahr. Vor Söhne des Lichts. Genau. Das heißt, ich habe eine relativ klare Vorstellung, wo die das herhaben könnten. Was sie dann gemacht haben, ist wirklich eine Überarbeitung der DSA-Basisbox, der originären von DSA 1. Die Einführung ist anders. Ähnlich wie die, die wir in dem Heft der Abenteuer hatten, also im Buch der Abenteuer. wo du immer wieder zwischen einer Meta-Ebene und einer Spielbeispielebene wechselst. Ja. Das aber dann trotz all dem relativ gut, relativ konsistent und auch durchaus so, dass es einem Dinge erklärt. Es fängt aber nicht so niederschwellig an, wie das bei DSA 1 der Fall war. Es nimmt dich nicht ansatzweise so sehr bei der Hand. Also von daher findet da schon eine Veränderung statt. Und dann haben wir effektiv die Regeln von DSA 1. Mit den Proben, wie wir sie da kennen. Wir haben den Kampf, der ist allerdings noch mal vereinfacht. Wir haben keinen meisterlichen Schlag drin, wir haben keinen Fernkampf, wir haben keinen Bruchfaktor. Gerade, dass sie den Fernkampf rausgelassen haben, finde ich eigenwillig an der Stelle. Aber ich verstehe, warum, weil der ja so anders war auch bei DSA. Weil der ja mechanisch auch ganz anders läuft, was wir auch schon ein paar Mal hatten. Das scheint auch so ein Ding zu sein im deutschen Rollenspiel. Wir haben dann Stufen, wir haben 5 Heldentypen, wir haben die 13 Zauberformeln, also all das, was wir aus DSA 1 eigentlich auch kennen. Wir haben die Zauberstäbe, allerdings ohne die Stabzauber. Also das heißt, wir haben es nochmal reduziert. Und dann kommt direkt das erste Abenteuer. Das ist dann Sylvanas Befreiung. Das heißt, wir haben kein Solo-Abenteuer wie in der Basisbox drin. Das heißt, es richtet sich nicht mehr zwingend an Leute, die ich sozusagen an der Hand nehme und sage so von wegen, du hast dir diese Box gekauft, du hast gar keine Ahnung, was das ist. Und deswegen erkläre ich dir ganz langsam über ein Solo-Abenteuer, was Rollenspiel ist. Sondern wir haben jetzt eigentlich ein sehr einfaches Regelwerk einfach, aber wir gehen direkt in Rollenspiel als Gruppenerfahrung rein. Und auch Sylvanas Befreiung ist überarbeitet worden. Wir haben einen logischeren Anfang. Es ist jetzt nicht mehr Alrik, der die Helden ruft, sondern die Großmutter, die wir vorher auch auf den Bildern hatten. Und Sylvana wird auch nicht mehr in ihren eigenen Keller entführt von den Goblins, sondern sie wird in ein anderes leerstehendes Haus runter die Straße entführt. Also das heißt, du hast eine etwas andere Klammer. Das erwähne ich deswegen nochmal so genau, weil ich es total interessant fand. Ich habe jetzt auch zu DSA 2 Rezis online gelesen, die sich wieder darauf beziehen, wie unlogisch zum Teil dieses Abenteuer ist, weil wer wird denn schon in den Keller von seinem eigenen Haus entführt? Was interessant ist, weil das sind Rezis, die sich auf DSA 2 beziehen, kritisieren diesen Punkt von DSA 1, weil sich der offensichtlich komplett festgesetzt hat, auch wenn sich darum bemüht wurde, das anders zu machen. Fand ich total spannend. Also, was ist das Ganze am Ende des Tages? Es ist im Endeffekt eine Art Einsteigerheft oder eine Einsteigerbox in der Regelbox. Das wäre das, was wir heute nehmen würden als, jetzt nicht mal Schnellstarter, sondern das wäre die Einsteigerbox. Und das finde ich einfach mal sehr, sehr spannend. Das habe ich nie so gesehen früher, sondern habe ich mich gefragt, ja, was brauche ich denn das da? Weil das kenne ich doch schon. Ja, natürlich. Aber wenn jemand reinkommt, der kann damit spielen. Du kannst das Ding nehmen und kannst damit spielen. Da ist alles drin. Das ist komplett. Und faktisch gesehen auch alles, was du für DSA 1 brauchst. Vor allen Dingen, wenn du nicht die Räumlichkeiten verlässt, in denen du dich bei Sylvanas Befreiung im Keller befindest, weil du ja dann eben auch keinen Fernkampf benötigst für das Ganze. Ja. Also sehr, sehr spannend.
Ja, und im Prinzip hast du hast Archetypen schon fertige. Ja.
Absolut. Und dann kommen wir direkt zum zweiten Regelbuch, weil das beinhaltet viel, viel mehr Interessantes und Spannendes an der Stelle. Es ist eine Weiterführung von dem, was DSA 1 war, verändert aber das Spiel auf ganz, ganz, ganz vielen Ebenen absolut substanziell. Es hat 96 Seiten. Das heißt, allein dieses Regelbuch ist halt um ein Vielfaches dicker als das, was du bei DSA 1 sozusagen standardmäßig hattest. Was hatten wir da? Da hatten wir das Buch der Regeln 1, wir hatten das Buch der Regeln 2 im Ausbauset. Die zusammen kommen im Endeffekt nicht auf diese Zahl. Und in diesem ganzen Buch werden effektiv nur nicht-magische Dinge beschrieben. Das heißt, wir reden nur von Talenten, wir reden von Kampf, wir reden von profanen Charakteren, nicht-magischen Charakteren, Heldentypen. Alles andere ist ausgelagert dann dabei. Also das heißt, das ist schon mal ein komplett anderer Ansatz.
Das ist nicht nur komplett anders, sondern natürlich auch extrem mutig.
Ja.
Also irgendwie, hey, Rollenspiel, total krass mit so Machen, Drachen, und aber ohne Magier und Priester, weil die kommen erst später.
Genau. Das ist aber auch etwas, was sich bei DSA ja dann durchaus weiter durchzieht. Da kommen wir auch noch zu. Finde ich auch sehr spannend, weil was mir aufgefallen ist, wie groß der Bruch zwischen 1 und 2 eigentlich ist. Mhm. Also der wurde, glaube ich, von vielen Leuten so nicht empfunden, weil die allermeisten effektiv wahlweise erst sehr spät in 1 dann reingekommen sind oder überhaupt mit 2 reingekommen sind. Und 1 dann noch spielen konnten. Das heißt, es gibt eine gewisse Rückwärtskompatibilität, aber es gibt keine Aufwärtskompatibilität eigentlich. Weil da wird es dann halt, die musst du neu bauen. Die Charaktere musst du neu bauen. Mhm. Du kannst aber die alten Abenteuer benutzen. Du machst dir dann halt deine Skilltests dann dazu, deine
Talentwerte. Spannenderweise, also vom Vergleich her, ähnliche Bruchssituationen oder Unterschiedssituationen, wenn du D&D und AD&D Second Edition vor allem nimmst. Also AD&D First Edition ist so noch näher dran. Geht aber noch, ab der Second Edition ist ändert sich die Struktur des Spiels so grundlegend, dass das tatsächlich vergleichbar.
Und das ist hier wirklich ähnlich. Das ist ein guter Vergleich, der trifft es auch ziemlich genau. Aber gehen wir mal rein, auch da die Einleitung ist natürlich wieder alles Aussagen. wir haben nachgerechnet, weit über 100.000 Mal wurde das Basisspiel des Schwarzen Auges allein in Deutschland verkauft. Wollen wir einmal annehmen, dass sich jeweils circa 4 Spieler einen Kasten teilen und dass jeder dieser Spieler mindestens 3 Helden des Schwarzen Auges ins Leben gerufen hat, dann kommen wir auf die erstaunliche Zahl von 1.200.000 Spielerhelden. Angesichts dieser eindrucksvollen Versammlung wurde es höchste Zeit, sich einmal genauer mit der Entstehung dieser Helden, mit ihrem Leben, ihren Ängsten und Hoffnungen, ihren guten und schlechten Eigenschaften, ihren Talenten, Begabungen auseinanderzusetzen. Es wurde Zeit für die Helden des Schwarzen Auges. So, jetzt geht es dann weiter mit dem, das ist nur ein Angebot, niemand zwingt sie dazu, das zu machen und so weiter und so fort. Und das Spiel funktioniert dann trotzdem noch. Und dann wechseln wir aber zu etwas, was ich, wie ich finde, auch so ein typisch deutscher Duktus wahlweise war oder auch vom Schwarzen Auge ein Stück weit geprägt wurde. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher. Weil ich glaube, diese ganze deutsche Art, die steckt in dem ganzen, in allen anderen Spielen auch mit drin. Wobei die sich natürlich auch gegenseitig alle beeinflusst haben. Aber beim Schwarzen Auge wird der halt natürlich deswegen auch ein Stück weit rausgekocht. Einfach, weil es so viele Leute lesen und kennen. Was dann nämlich kommt, ist, wir hoffen natürlich, dass Sie sich unserer Meinung über dieses Buch anschließen. Wir sind nämlich der Ansicht, dass erst die Gesamtheit dieser Ratschläge zur Gestaltung eines Helden alle Facetten eines Abenteurerlebens in Aventurien wiedergibt. Das heißt, ja, du kannst das auch alles einzeln benutzen und so weiter und so fort, aber natürlich hoffen wir, dass du uns zustimmst.
Und das fühlt sich ja schon so ein bisschen an, wie dass es zu einem Mantra wurde. Viele Leute, wenn du nicht alle Regeln verwendest, spielst du ja nicht richtig. Also das ist ja durchaus eine Diskussion, die wir kennen.
Genau. Und, so, und dann geht es an der Zugewinn an Echtheitselementen, wenn man eben sich auch mit der Höhenangst und den Schwierigkeiten des Charakters beschäftigt, Ob der Zugewinn an Echtheit dann die verfeinerten Regeln bietet, die spieltechnischen Nachteile aufwiegt und tatsächlich den Zugang zu niveauvollerem Rollenspiel ermöglicht, muss natürlich jeder Spieler letztlich selbst entscheiden.
Boah. Ja, gut. Das hatten wir aber auch in ganz vielen amerikanischen Systemen, wo sie drin hinschreiben, ja, natürlich kannst du mit den einfachen Kampfregeln spielen, aber eigentlich ist es schon wichtig, an welchem Körperteil du wie getroffen wirst und was dann mit der Kugel passiert.
Aber die Aussage, also ich habe das hier auch nochmal, sie werden übrigens bald bemerken, dass es ihrem Helden in spieltechnischer Hinsicht vor allem Nachteile bringt, wenn sie die verfahrenen Regeln auf seine Entstehung und so alle Themen anwenden. Das ist halt, also das musst du halt schon mal reinschreiben. Hier, kauf dieses Buch. Dein Held wird schlechter davon. Ja. So.
Okay. Ihm wird es mies gehen. Er wird leiden. Er wird bluten.
Vorher warst du eigentlich echt ein Held. Jetzt hast du Höhenangst und außerdem irgendwie Schwindsucht und dies und jenes. Das ist schon ein Verkaufsargument, das ich in der Form.
Das musst du schon mal bringen. Wenn du es liest, hast du es schon gekauft.
Ja, nee, ich habe es aufgemacht, im Laden reingeguckt und dann geschimpft bekommen von der Textautante damals. Das finde ich das Urdeutsche, dieses, also im Amerikanischen haben wir das auch, das mit immer verfeinerter und ausgeklügelter und so.
Und auch diesen Gutheitsanspruch, du musst mit allen Regeln spielen, sonst spielst du nicht.
Ja, genau. Das haben wir also das hast du überall. Aber dass du in erster Linie sagst, das muss doch genauer gehen und das Erste, was du merkst, wenn du es genauer machen willst, ist, das ist halt, eigentlich wirst du dann uncooler, weil du musst halt viel mehr Schwierigkeiten haben.
Das wird sogar noch intensiver. Was vor allen Dingen hier noch mit reinkommt, ist eine andere Wortwahl, wie ich finde, im Vergleich zu den amerikanischen.
Genau. Die würden halt
das
immer sagen,
Wort
mehr Realismus.
Anspruchsvolleres Rollenspiel.
Genau.
Das musst du dir einfach mal ein niveauvolleres Rollenspiel. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist etwas, da kann ich mich so in dieser Form nicht im Amerikanischen dran erinnern.
Nee. Nein. Und das ist auch was, also ich meine, wir haben ja öfter schon mal im Laufe der Jahre ja mittlerweile darüber geredet, dass wir gerade im Deutschen halt auch sowas wie dieses True Roleplaying TM und so weiter, sehr viel ausgeprägter haben, als das im englischen Sprachraum ist. Dieses, wie funktioniert richtiges Rollenspiel, du spielst nicht richtig und so weiter. Und dass wir ganze Communities haben, die daran kaputt gegangen sind und immer noch im Clinch liegen, miteinander, in sich und so weiter. Und ich fürchte, das ist eine der Ursachen, warum es nicht, oder ist es nur der Ausdruck?
Ja. Weil mir ging, ich würde das eins zu eins unterschreiben. Also meine Quest zu diesem Zeitpunkt war definitiv niveauvoller, besser, anspruchsvolleres Rollenspiel. Es war völlig klar, deswegen hast du, wenn du RuneQuest gespielt hast, hast du halt auf die D&D-Leute runtergeguckt, weil die haben ja ein Scheißsystem gehabt.
Ja, die wollten ja nur Hackenslation.
Genau, also das ist lächerlich. Wenn du AD&D gespielt hast, hast du auf die D&D-Leute immer runtergeguckt, aber am Ende des Tages sozusagen, egal welches System du gespielt hast, hast du auch runtergeguckt. Aber das war bei den Amis, wo willst du denn Wasser hin? Das war bei den Amis durchaus ja auch. Die haben das dann nur halt anders gesagt. Die haben halt, das haben wir oft so diese, das ist endlich mal ein Spiel, das das irgendwie schneller macht und dabei gut simuliert und dann 200 Seiten und komplizierte Regeln. Also diese Quest, diese Suche nach der besseren Simulation haben wir. Wir haben dieses realistischer, ausdifferenzierter, das mehr, das ist alles, glaube ich, typisch mit 80er eine Thematik, die alle geprägt hat. So. Und das, also diese Haltung würde ich total unterschreiben.
Es ist vor allen Dingen auch das, und das werden wir auch hier weiter noch sehen, aber deswegen finde ich das eigentlich gerade total spannend, dass ich ja gerade vor kurzem erst DSA 1 gemacht habe und jetzt eben DSA 2 gemacht habe, weil ich plötzlich einfach mal sehe, was sich da verändert. Alter, das ist ein Live-Spiegel dessen, wie innerhalb welcher kurzen Zeit auch in Deutschland das Rollenspiel von keiner kennt es. Und es gibt diesen relativ coolen, guten Einstieg, muss ich echt sagen. Also jetzt auch noch mal im Nachhinein betrachtet, DSA 1 war wirklich eigentlich ein Stück weit das perfekte Produkt für den Markt, um den es ging. Mhm. Besser als D&D, das zu dem Zeitpunkt in Deutschland war. Und was ist dann aber der Anspruch des Marktes eigentlich? Und daraus wird dann etwas, was im Endeffekt der Beginn auch ein Stück weit dieses, was wir heute dann als Gatekeeping-Problem betrachten, eben dann ist. Das hat DSA 2 in dieser Basisbox noch versucht zu kompensieren, nach dem Motto so, hier, du kriegst schon mal den Weg, den die anderen schon gegangen sind, kriegst du hier in diesem 28-Seiten-Heft sozusagen als Fast-Forward-Version. Mhm. Aber damit musst du auch 4 Jahre aufholen sozusagen auf einmal. Der Einstieg in dieses Spiel ist um Längen schwieriger als mit DSA 1.
Ja. Ja.
Aber gehen wir noch mal weiter rein.
Und übrigens noch mal, das schwarz-weiße Cover mit dem gleichen Bild, das in dem bunten Cover bei dem großen Heft ist, zeugt nicht davon, dass das von immer so geplant war. Also das ist halt eher so, okay, irgendwie, also das riecht halt sehr stark nach, das machen wir da jetzt noch irgendwie rein. Aber es ist im Nachhinein passiert, als sie ihr eigenes Material angeguckt haben und
das können wir so alleine
nicht veröffentlichen.
Also ich hätte noch eine andere Interpretation.
Ich würde die Interpretation.
Das hier ist das Alte, das ist Schwarz-Weiß-Filme.
Ach so.
Das ist hier das Moderne.
Ich bin mir bei nicht so sicher. Ich habe durchaus auch Ideen, aber bevor wir zu tief reingehen, lass uns erstmal den Rest besprechen.
Ja, genau, sonst hängen wir uns da dran auf.
Naja, wir haben so viel Zeit, wie wir brauchen. Aber
eine Stunde später.
Anderthalb, bitteschön. Ihr kennt mich doch. Aber die. Aber ich glaube, es ist halt wichtiger, dass wir erstmal den Rest nochmal als Rahmen kriegen, bevor wir das bewerten können. Wir schaffen jetzt nicht nur gute Eigenschaften, sondern auch schlechte. Das heißt, wir haben noch Aberglaube, Höhenangst, Raumangst, Goldgier und Totenangst.
Goldgier.
Was natürlich einfach auch schon mal sehr, sehr skurrile Sachen sind zum Teil. Also bei manchen kann ich mir was drunter vorstellen, bei anderen wird es echt schwierig, mir vorzustellen, wie ich das dann wie wo genau benutze. Aber okay, wir nehmen die jetzt mal. Wir haben diese Nachteile. Was ja tatsächlich auch durchaus in dieser Zeit eine Entwicklung war, die eingesetzt hat, die aber noch nicht gar, also da war DSA relativ früh dabei, dir tatsächlich auch schlechte Eigenschaften zu geben.
Wobei es, also Disadvantages, also Nachteile, sind ja auf einer völlig anderen Ebene angesetzt als auf der Eigenschaftsebene. Also ich kenne kein amerikanisches Rollenspiel, das hat auf der gleichen Ebene, keine Ahnung, Stärke, Geschicklichkeit, irgendwas und Nachteil, 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 der das spiegelt. Also das so hochzuhängen, statt zu sagen, das sind Modifikatoren, du kannst auch Höhenangst haben, dafür kannst du auch irgendwie, ich weiß nicht was haben, sondern das wirklich auf die Eigenschaftsebene zu hängen. Das ist schon eine Aussage.
Fading Suns erste Edition hat
aber
das.
Aber nicht in den 80ern.
Ja, das wäre aber schon deutlich in den 90ern. Mitte 90er.
Das war 90er, ja.
Also es gibt schon Spiele, es gibt, wie gesagt, Trivial and Sorcery hat es auch, du hast so alle möglichen Sachen dann kriegen können. Aber die sind nicht auf der gleichen Ebene wie die Stats. Ja,
aber bei Fading Suns ist es halt tatsächlich dieselbe Ebene, ja. Aber das ist tatsächlich dann 90er.
Ja. Ja, da sind wir halt dann einfach schon fast 20 Jahre weiter.
Ja.
Zehn Jahre weiter. Aber gehen wir mal rein. Ich habe zum Thema, wie werden schlechte Eigenschaften eigentlich eingesetzt, einen Abschnitt, der wird euch alle freuen. Den muss ich euch einfach vorlesen. Mhm. Beispiel. Als Beispiel wird das benutzt. Elgor klettert mit seinen Gefährten eine Felswand hinauf. Er stellt sich nicht ungeschickt dabei an, seine Proben auf Klettern gelingen. Aber der Meister hat so ein Gefühl, als ob die Höhenangst Elgor womöglich einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Er verlangt eine Probe auf Elgors Höhenangst. Die 8 beträgt, die Würfel zeigen eine 5. Die Probe ist gelungen und Elgor wird von seiner Höhenangst übermannt. Er hängt zitternd und bewegungsunfähig in der Wand. Jetzt ist es Sache seiner Gefährten, das schlotternde Bündel vorsichtig abzuseilen.
Das heißt nicht, okay, du musst drunterwürfen ist dann scheiße, weil das ist ein blöder Eigenschaft, das ist drunterwürfen plötzlich schlecht, wobei das ganze Spiel dir vorher mehr beibringt, du musst drunterwürfen.
Genau. Das macht mechanisch gesehen Sinn.
Ja, ja, klar.
Ich verstehe den Teil.
Aber ich finde, halt total kacke.
Allein der Ansatz, dass du hast die eigentlichen Proben geschafft, aber aufgrund der schlechten Eigenschaft, die du dann noch mal probst, ist es scheißegal, ist halt schon so auch ein, ist etwas, wo vor allen Dingen
das ist ein spieltechnischer Stinkefinger, Entschuldigung.
Naja, es ist das, was du in den 80ern viel hast und was auch DSA sehr, sehr lange ja durchaus dann auch weiter geprägt hat, im Sinne, das ist ein bestrafendes System. Ja.
Den Powertrip der Spieler unterbinden.
Ja, genau. Und das hat natürlich auch in der gewissen, also die, allein der Ausdruck hier, den würden wir heute als Spielleiter bequittest, der Meister hat so.
Ja, lass doch mal gucken. Das ist im Prinzip das Heldenschleifen. Also dieses du heißt zwar Held, also steht ja auch auf dem Buch und auf der Box und so weiter, aber eigentlich wirst du hier eingenordet.
Ja, ja.
Das ist ein permanentes Einnorden, so nach dem Motto, du willst ein Held sein. Die Welt in Form des Spielleiters zeigt dir jetzt mal.
Ich vermute, dass das viel mit Erfahrung zu tun hat, die auch gerade Uli in der Zeit gemacht hat, also mit vielen Kids, viel Powergaming und so weiter und so fort, weil da gab es ja noch viel, es gibt einen interessanten Beitrag auch im Aventurischen Boten, wo dann Briefe, die an die Redaktion gerichtet waren, so, ey, wir haben DSA ausgespielt, wir haben inzwischen alle Götter erschlagen, was können wir dann eigentlich noch machen? Ja, ich glaube, dass sie davon auch in einer gewissen Weise, ich sag mal, genervt waren und natürlich den Leuten so nach dem Motto, okay, alles klar, dann, und das kommen aber noch an ein paar anderen Stellen.
Dasselbe Problem hatte D&D übrigens ja auch.
Ja, ja.
Also das war ja was du auch im Dragon dann später an dem Magazinartikel und so weiter. Und sie sind dann hingegangen, ja, mach halt einen neuen Charakter. Also das war in deren
Antwort. Du machst eine neue Kampagne. Aber
und du machst eine neue Kampagne, voran, genau.
Das geht aber mit dem Deutschen, mit dem Narrativen quer.
Genau.
Weil da immer noch der Gedanke, dass du hast deinen Charakter und wir haben doch alle mal angefangen mit dem Gedanken, diesen Charakter spielen wir ans Ende unserer Tage und mal gucken, wie weit wir den kriegen und so weiter.
Ich nicht, aber ich habe ja auch D&D gespielt.
Na gut, ich habe ja auch nicht runtergeguckt, aber egal. aber ja, wobei das im Deutschen eben auch diese Erzählung, das ist halt diese größere Ernsthaftigkeit, die dieses Narrative spielt, weil im Amerikanischen halt so, ja, du läufst halt in einen random Dungeon rein und machst irgendeinen random Scheiß und dann bist du halt irgendwann Level 12 und dann geht halt eh nichts mehr, dann fängst du halt wieder mit einem neuen Level 1 und wieder einen random Dungeon an. Das ist auch alles ziemlich egal. Im Deutschen ist aber das Worldbuilding ja schon immer gleich mit dabei gewesen. Das heißt, du hast immer eigentlich eine kohärente Geschichte, du willst irgendwie eine Sage sozusagen haben und dann hast du eben auch, wie geht es den Charakteren weiter und dadurch ist eine größere Kontinuität da. Plus, die schwarze Augenregel, erster Teil, machen es dir nicht leicht zu sterben, weil du halt diese fucking Paraden ständig hast und so weiter. Das heißt, du wenn du eine ordentliche Rüstung hast, das heißt, die haben auch einfach eine hohe Halbwertszeit, die Charaktere.
Ja, gut,
klar. Die sind nicht besonders mächtig, also die können auch nicht viel kaputt machen, aber sie können halt auch nicht leicht kaputt gehen. Und das ist auch ein Unterschied zu D&D.
Absolut. Kommen wir mal weiter. Du erschaffst deinen Charakter, du hast neuen Heldentypen, da kommen auch ganz neue Sachen dazu. Gaukler, Händler, Krieger, kennen wir. Mohanivese Novadi. Mhm. Das heißt, wir haben eben auch verschiedene Völker.
Völker aber sind
immer noch auch Klassen.
Okay, also wie Elf und Zwerg.
Das heißt, wir haben das immer noch als Standard. Das behält das
Zwerg ist ja auch noch.
Das behält das schwarze Auge dabei, was natürlich auch interessant ist, weil viele andere Spiele haben das inzwischen sozusagen schon aufgetrennt und sowas. Mhm. Da gehen sie aber auch noch mal drauf ein. Torwalle hast du noch mit dabei. Also das heißt, wir haben jetzt Völker, die eben damit reinkommen, die da auch was darstellen. Du hast so das Übliche mit dem, was machst du, was brauchst du für Voraussetzungen, aber du kannst sie inzwischen bauen. Mhm. Das heißt, du kannst deine Werte zwar würfeln, aber du verteilst sie dann halt effektiv. Mhm. Aber nicht in dem Sinne, dass du sagst, du würfelst das und dann gebe ich den auf Stärke, sondern du kannst dann da Punkte abziehen, kannst sie da dazu machen, du verlierst dabei dann immer was. Aber dass du am Anfang die einmal auswürfelst, das ist zwingend. Und das wird auch klar gesagt, es ist nicht erlaubt, die einfach aufzuschreiben und dann zu verteilen. Das wäre nämlich, also das ist gar nicht im Sinne.
So, so ein Spaß machen.
Zufall, nee, aber mit ein bisschen mehr Kontrolle, damit du auch das spielen was kannst, was du willst.
Du kannst auf jeden Fall das spielen, was du willst. Du kannst nämlich auch deine schlechten.
Kostet dich halt nur was.
Auf jeden Fall. Weil du kannst nur deine schlechten Eigenschaften
machen. Aber das kostet dich mehr, als wenn du es besser gewürfelt hast. Hättest.
Genau.
Ja. Also das heißt, wir wollen eigentlich, dass du mit dem, was du kriegst, bestraft, ich meine, sozusagen, du musst mit dem Schicksal leben, dass das dir zugeteilt wurde von den Würfeln. So ein Spaß wie wahlloses Zuweisen von Werten, damit es einem passt, das machen wir nicht.
Soweit sind ernsthaft. Wir noch nicht, das kommt erst später. Genau.
So locker machen wir es nicht.
Ja, okay. Ja, das kommt erst mit DSA 4.
Aber wir kämpfen, also aber gegen die Ungerechtigkeit darfst du mit einem Aufpreis sozusagen ankämpfen.
Alles klar. Du kannst aber auch, und das ist extra mit drin, das ist so eine halbe Seite, dreiviertel Seite, erschaffen eigene Heldentypen. Wenn du zum Beispiel sagst, ich will noch was ganz Eigenes, dann nochmal sagen, es gibt ja unendlich viele, das kennen wir auch witzigerweise dann aus späterem Schwarzen Auge, wie Bastel viele Professionen gibt es. Es gibt ja hunderte von Professionen bei DSA 4 und 5. Und dann gibt es hier Regeln für die Erschaffung eines allen Heldentypen. Entwerfen Sie Ihren eigenen Heldentyp und stellen Sie ihn in Ihrer Spielrunde vor. Wenn Sie mehr Wert auf eine nuancenreiche, interessante Gestaltung als auf Unschlagbarkeit legen, werden Meister und Mitspieler gewiss keine Einwände.
Das ist der erste Baukasten. Ist der erste Charakterklassen-Baukasten. Also
aber ohne Baukasten.
Ohne Baukasten, aber dieses mach aber es einfach.
Es wird als kreativer Prozess reingegeben, der damit auch realisierbar ist. Also ich glaube nicht, dass der viel benutzt wurde von den meisten.
Aber es steht im Buch, aber also kann ich als Spieler sagen, hey Spielleiter.
Genau, also dort leichter als es bei AD&D oder D&D gewesen,
genau.
Wo die alle eigene Regelsysteme haben, die miteinander nicht vergleichbar sind.
Ja,
weil
der
Zauberer halt einfach unterschiedlich funktioniert.
Was dann jetzt mit reinkommt, ist die 3W20-Proben. Ja. Das war dieses ganz klassische mit dem, du würfelst mit jedem W20 gegen ein Attribut. Du hast drei verschiedene Attribute, manchmal auch ein Attribut doppelt. Und dann hast du einen Wert, deinen Talentwert, das ist der TAW, Talentwert. Wenn du drüber würfelst über deine Eigenschaft, musst du von den TAW-Punkte bezahlen, damit du das dann dabei
schaffst. Das ist schon in dem Ding?
Das ist in DSA 2 reingekommen. Ist ja auch nicht das erste Mal, dass es Skills gibt. Die sind ja übers Ausbauspiel schon reingekommen, kamen ja Talente schon mit rein beim Schwarzen Auge. Die haben allerdings damals, ich sag mal, das ganze System hat nicht so richtig hundertprozentig gut funktioniert. Da war der Uli auch sehr unzufrieden mit. Das hatte ich auch von mehreren Leuten dann dabei auch gehört, dass er damit unhappy war. Und ich glaube, so wie ich das mitbekommen habe, wie ich es auch interpretieren würde, war das der Hauptgrund, warum dann im Endeffekt dieses Spiel dann, also warum dann eben die Helden des Schwarzen Auges rausgekommen sind, warum wir diese zweite Edition haben. Weil das ist ja auch schon 4 Jahre nach der Grundbox. Also nach der Erscheinung des Schwarzen Auges hatte 4 Jahre später schon eine zweite Edition. Das ist ja
zügig.
Also das ist für die damalige Zeit nicht unbedingt das Übliche gewesen. Ja. Zumal das Spiel ja in der Zeit rausgekommen ist, wo man schon sozusagen eine gewisse, also da haben sich ja gewisse Regeln des Rollenspiels schon gesetzt gehabt.
Ja.
Aber auch hier gibt es einen interessanten Abschnitt dazu, den ich interessant finde, nämlich eine Randbemerkung. Das steht so drin. Den Autoren ist durchaus bewusst, dass das neue Talentsystem eine Menge mehr Würfelwürfe erfordert als das alte. In Spieltests und bei Gesprächen mit alten DSA-Hasen hat sich jedoch zweifelsfrei erwiesen. Erstens, die enge Einbindung der Eigenschaften in das Talentsystem entschädigt für den Würfelmehraufwand. Zweitens, viele Spieler begrüßen es ausdrücklich, dass das Gelingen einer Talentprobe jetzt nicht mehr von einem einzigen Würfelwurf abhängt. Und noch einmal, zum letzten Mal, das ist versprochen, auf unsere Klettertour zurückzukommen. Es entsteht ein authentischeres Spielgefühl, wenn man in der Felswand einen Geschicklichkeitspatzer durch den erhöhten Kraftaufwand ausgleichen kann. Wenn also für einen Vorgang, der für eine gewisse reale Zeit in Anspruch nimmt, im Spiel mehrfach gewürfelt wird.
Ja.
Ist etwas, auf das sich ja auch dann später ganz viel dann dabei bezogen wird. Das sind ganz viele Stellen, die mir jetzt hier aufgefallen sind, die danach sich über Jahrzehnte hinweg in diesen immer wiederkehrenden auch Streitigkeiten zwischen der DSA-Spielerschaft und ganz vielen Teilen der restlichen Rollenspiel-Community in Deutschland dann dabei bewegt. Weil, und das sind witzigerweise Argumentationsketten, die sich genau entlang dieser Vorgaben bewegen. Also es war mir überhaupt nicht bewusst, dass die sozusagen hier schon festgelegt sind.
Ja. Und aber auch die Trennlinien sozusagen schon bekannt. Also
das genau.
Ja, und
bewusst, das, eine bewusste Entscheidung.
Genau, und du kannst es auch nicht auflösen. Also es gibt keine Auflösung dafür, weil die Grundfrage ja im Prinzip schon definiert ist. Also oder die Grundantwort.
Ist, also beziehungsweise ja. Du hast ja deine Erklärung schon.
Ja, genau.
Dadurch entsteht natürlich auch automatisch dann so eine gewisse Dogmatik, die dann sich daraus zum einen ergibt, die zum anderen aber auch durch die Angriffe von außen bestärkt wird.
Klar.
Ja, klar.
Das ist halt, ich glaube nicht, dass das so gemeint war. Himmel hilft. Ich glaube nicht, dass das die Absicht war, als Uli das geschrieben hat. Aber ich glaube, dass das ist, was passiert ist, auch ein Stück weit. Aber machen wir noch mal weiter. Wie gesagt, es wird doch viel, viel spannender. Wenn du mal reingehst, gibt dann irgendwann so seitenweise mit ganz, ganz vielen Tabellen. Weil das ist ganz wichtig, weil da gibt es so, für, wie du die Talente dann verteilst.
Ja.
Genau. So, gucken wir uns das mal an. Weil das ist auch so eine wichtige Sache. Du hast jetzt hier diese ganzen unterschiedlichen Talente. Und je nachdem, welchen Heldentypus du spielst, hast du da drauf eben verschiedene Werte.
Mhm.
So, das heißt, die trägst du dir dann erstmal grundlegend ein. Das heißt, du weißt, ein Zwerg kann zum Beispiel deutlich schlechter schwimmen, als das jetzt zum Beispiel ein Torwaller kann.
Müsste der nicht mehr Auftrieb haben? Aber gut.
Die sind so schwer, die sind ja so kompakt. Okay, also von daher.
Spezifische Dichte.
Genau. Das heißt, du hast erstmal diese riesigen Mengen an Tabellen. Das ist auch etwas, was ich damals faszinierend fand. Was auch ein bisschen so zu, das war das, was wir auch jetzt schon mal an anderen Stellen hatten, mit dem, ey, total spannend, total detailreich und guck mal, so total.
Viel authentischer und
einfach
realistischer.
Unglaublich viel Masse, mit der du dich dabei beschäftigen musst. Und nachdem du das aufgeschrieben hast, kriegst du nochmal die Möglichkeit, dich individuell anzupassen. Aber nicht, indem du einfach gewisse Punkte verteilst, sondern du darfst würfeln. Du hast eine gewisse Menge an Würfelwürfen, mit denen du gucken kannst, ob du den Wert erhöhen darfst.
Ja.
Alter,
ja.
I remember.
Ja, und das ist halt, du
das
musst.
Das ist ja Kompetenzvernichtung. Das ist ein Kompetenzvernichtungssystem.
Du musst mit 2W6 über dem Wert würfeln oder gleich oder über dem Wert würfeln, den du schon hast. Minus bedeutet einfach, du kriegst den drauf. Aber du darfst es auch, und jeder Versuch sind 3 Würfe. Wenn du es da einmal schaffst, gilt der Versuch als gelungen. Also das heißt, du hast das wird plötzlich unglaublich komplex.
Ja, natürlich.
Also wir gehen unglaublich in die Breite.
Die Charakterschaffung dauert auf einmal dadurch
aber auch
alleine
auch richtig
nur,
lange.
Ja.
Und das machst du in Zukunft auch jedes Mal, wenn du eine Stufe aufsteigst.
Das
heißt, du hast sozusagen ein Spiel im Spiel innerhalb der Charaktererschaffung. Das erinnert mich total an eine Weiterführung dessen, was wir über die Startzauber schon hatten, bei DSA 1, wo der Magier das macht. Jetzt machen das aber alle.
Ja.
Das heißt, wenn du Glück hast, ist dein Charakter auf Stufe 2 einfach, ich sag mal, 50% besser als ein anderer Held, der zwar, also ein anderer Charakter, der gewürfelt hat und hat halt leider Gottes nicht einen seiner Werte steigern
können. Ich erinnere mich auch dran, dass wir irgendwie, nämlich 2 Leute in unserer Gruppe, wir haben das dann irgendwann ausprobiert und die hatten einfach so viel Pech beim Würfeln, dass das dann schon wieder gar keinen Bock mehr gemacht hat auf die Charaktere. Und das ist halt genau das Problem, dass du, wenn du dann auch noch eine massive Ungleichsituation in der Gruppe hast, dann schon 2 Leute von Anfang an da sitzen, ich habe ja super geil geworfen heute, das kann ich ja eigentlich gerade schon knicken.
Ja, aber andererseits konnte dir das bei D&D auch passieren oder bei AD&D.
Ja, aber
ich würde gerne einen Baden spielen. Oh, kein Charisma 15? Ja, dann nein.
Gut, wobei.
Aber da gab es von vornherein schon diese Regelung, dass du diese unterschiedliche Arten hast,
wie du das würfelst. Und wir haben in der Regel immer spielerfreundlicher gewürfelt.
Also, das kann man machen.
Ja, ich auch. Ich habe halt wirklich sehr schlecht gewürfelt und dann hieß es, nee, geht nicht.
Ja, und
klar.
Das kann passieren. Das kann mir auch passieren, aber hier ist es halt noch ein längerer Prozess.
Ja, ja.
Das heißt, du quälst dich auch noch dann durch, weißt du, wenn du schon scheiße.
Du empfindest es als quälen, aber ich glaube, für ganz viele Leute war das einfach zum ersten Mal die Möglichkeit, wirklich ein tiefes Gefühl der Charaktererschaffung zu haben.
Ja,
weil was kopiert das denn in Wahrheit? Es kopiert in einer gewissen Weise Aspekte, die wir in Traveler lieben gelernt haben.
Ja.
Genau.
Ja.
Eines Life Paths.
Ja,
nur
Stück
ohne das Narrative dabei.
Genau, ohne den narrativen Teil, ja. Aber trotz allem steckt das für ganz viele Leute, glaube ich, da durchaus auch mit drin. Diese Herausforderung, den Spaß am Würfeln und so weiter und so fort. Also ganz viel davon kann ich ja zurückführen auf ganz viele Elemente, wo ich sagen würde, ja, das sind tolle Parameter für die Erschaffung eines Systems.
Ja.
Ob das dann aber im Endeffekt das tut, was man davon will, ist nochmal was ganz anderes.
Mhm.
Also an der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, ich kenne DSA 2 gar nicht. Ich gucke das jetzt mit ganz frischen Augen an. Und das was mir sofort auffällt, sind 2 Dinge, die ich frappierend finde. Das eine ist, dass die Menge, also das Verhältnis von Skills, die ich jetzt mal im näheren Sinne zu Dinge, die ich auf einem Abenteuer regelmäßig machen würde und die irgendwie zur Coolness des Helden gehören, versus Handwerk.
Ja.
ist wirklich, wirklich krass. Also ich glaube, es sind, und selbst in den Sachen, die, wo nicht Handwerk drüber steht, sind immer noch so Sachen wie Fischen und Angeln oder Rudern und Segeln oder sowas drin. Aber es ist tatsächlich, also es ist, glaube ich, das mindestens das Doppelte wie alle anderen zusammen. So?
Naja, wenn du Sword and Sorcery dir, wenn du dir Chivalry and Sorcery anguckst oder Bushido, da hast du auch Millionen von Dingen.
Dabei. Ja, wobei die Charakter rollenspezifischer waren zum Teil, aber klar, aber die waren bei Chivalry and Sorcery hat sich deswegen ausdifferenziert, weil du in deinen Charakterklassen halt immer weiter Zeug gemacht hast. Aber du hast hier schon, also Holzbearbeitung, Heilkunde Seele, Heilkunde Wunde, Heilkunde Krankheit, Heilkunde Gift, also vier Heilkunde-Skills, ja. Das uns auseinandergenommen. Also auch hier geht es wieder darum, dass die, wie gesagt, das ist, mag es realistischer machen. Was ich aber besonders schön finde, und das habe ich zum ersten Mal hier gesehen, ist, hier gibt es eine Kennzeichnung für ausspielbare Skills. Mhm. Also solche, die man nicht würfeln muss, weil man die am Tisch natürlich machen kann. Wie zum Beispiel Schätzen, was ich schon mal geil finde. Ja, also hier ist ein Edelstein und so. Ich glaube, der ist so zu viel Gold. Okay, kann man am Tisch machen, muss man nicht würfeln. Mal zeichnen, da hätte ich verloren.
Ich hätte gerne Spieler gehabt, die echte Edelsteine mitbringen.
Ja, aber musizieren und betören.
Glücksspiel.
Glücksspiel kannst du auch ausspielen, klar, das kannst du machen. Weil Glück hast du
auch. Aber du kannst auch Falschspielen da ausspielen.
Ja, genau, Falschspielen kannst du ausspielen. Gassenwissen, wo ich auch so, wo kenne ich mich jetzt, wie genau kenne ich mich?
Geht da, glaube ich, ums Reden.
Hallo,
dass du sprichst.
Katholische Straßenjugend hier.
Aber bevor wir uns da zu tief drin verlieren, liebe Leute.
Großartig.
Lasst uns noch mal weitergehen. Ich habe nämlich noch ein bisschen
was für
euch. So, weil das Ganze wird natürlich dann noch mal sehr viel auch diffiziler, weil auch die Kampftechniken darüber gehen. Und bei den Kampftechniken ist es so, dass du den THW danach, nachdem du den Grundwert ermittelst, der wird natürlich relativ komplex ermittelt. Das heißt, du hast so ein das und das plus das geteilt durch x und dadurch dann und aufrunden, abrunden, dann teilst du den Talentwert danach auf. Also das heißt, wenn du 5 Punkte hast, darfst du 5 Punkte aufteilen zwischen Attacke und Parade, die du dann noch hast, weil der sich auch wieder, also diese Verästelung, die funktioniert.
Fokus du im Kampf auf was setzt.
Mechanisch funktioniert das alles, das muss ich einfach mal ganz klar sagen. Ja. Aber es erzeugt halt einfach wirklich ein extremes Maß an Komplexität, im Vergleich zu dem, was DSA 1 gemacht hat.
Ja.
Mhm. Also das heißt, der Bruch zwischen 1 und 2, wie gesagt, ist einfach riesig im Sinne der Anforderungen, die es an den Spieler stellt, wenn er das machen möchte.
Mhm. Dann kommen ADSA, wir zum, aber es ist noch viel mehr als ADSA. Es ist halt ein viel größerer Sprung zwischen D&D und AD&D.
Ja, deswegen ich sage eher AD&D Second Edition. Also ja, das ist
noch mehr als
ja, das. Aber ich meine, ist ja eine ähnliche Zeit und viele Elemente, also AD&D Second Edition und DSA 2 und viele Elemente wirken da auch ähnlich.
Die Absicht ist, glaube ich, die gleiche.
Eine ähnliche, also eine Differenzierung der Charaktere zu ermöglichen. Der Ruf nach
Realismus und Ausdifferenzierung.
Realistisch, genau, und Individualität. Eben. Ja.
Du kommst dann auch viel mit Sachen wie dann Lernzeit und Kostenaufwand, jetzt also die Talente zu steigern und so weiter und so fort. Da gibt es die freien Talente, die kannst du einfach so, dann zeitaufwendige Talente Zeit- und kostenaufwendig. Mhm. Also auch da wieder ganz viele Elemente, das merkst du sehr deutlich, in die Spieler Zeit, Abenteuerpunkte und Geld auch.
Ja.
Also das ganze Ding wird ein bisschen durchzogen von, wir müssen den Leuten die Möglichkeit geben, also so eine Spielökonomie im Sinne von, was mache ich eigentlich mit dem ganzen Gold?
Ja.
Das, was D&D darüber ausgelebt hat, dem es dann gesagt hat, bau doch eine Burg.
Mhm. Genau. Mhm.
Ja, bau dir doch mal ein Gebäude. Ja,
ein Dollargrab.
Wie wäre es, wenn du dir ein Gebäude baust? Und genau das hast du hier effektiv dann dabei auch.
Ja.
Okay, dann kommen wir zum Kampf. Der Kampf ist auch natürlich der erweiterte Kampf. Der wird auch erweiterter Kampf genannt, weil er sagt so, ja, wir bauen auf dem Kampf auf, den wir da drin haben. Aber in Wahrheit tut er das nur sehr rudimentär. Also du hast immer noch dieselbe Geschichte mit dem würfelt ein W20 gegen einen gewissen Wert. Du hast die Parade. So, und dann hört es aber auch schon auf. Auch da, schönes Vorwort. Er erklärt dann erstmal, wieso es eigentlich jetzt der Anforderung, es muss ein realistischer Kampf sein, Quatsch ist, weil eigentlich wollen wir ja mehr so einen cinematischen Kampf oder einen literarischen Kampf, einer, der halt Spaß macht und so weiter und so fort hin und her. Okay, den Teil kann ich noch verstehen, da geht da so eine Viertelseite drauf ein.
Wo kommt der Bruch?
So viel zum Problem der Echtheit. Mhm. Dennoch ist es natürlich unser Ziel, die Kampfabläufe plausibel, variantenreich, spannend und stimmungsvoll zu gestalten. Plausibel ist auch so ein Wort, was so ein Standardwort im DSA-Bereich geworden ist.
Und so deutsch.
Und so deutsch. Dabei ist die Vielzahl eine Vielzahl von Variablen zu berücksichtigen. Unterschiedliche Waffen verursachen unterschiedliche Wirkungen, die außerdem noch von der Kampferfahrung und der schieren Kraft der Beteiligten abhängen. Rüstungen sollen Schutz bieten. bieten, stellen aber auch eine Behinderung dar, die berücksichtigt werden sein will. Der Kampferfolg eines Reiters wird nicht nur von seiner eigenen Erfahrung, sondern auch der seines Pferdes bestimmt und so weiter. Wenn eine solche Vielzahl von Faktoren zu berücksichtigen ist, drängt sich eine einfache Lösung auf. All die Variablen werden in mehrere Haupt- und Untertabellen untergebracht. Nach jeder Kampfaktion kann der Ausgang aus den Tabellen herausgesucht werden.
Cool, Master.
Ah, doch, das drängt sich auf.
Doch, wenn nach jedem Würfelhieb die Spielerfinger erst umständlich über Tabellenreihen und Spalten kriechen, um am Ende festzustellen, dass der Schlag knapp daneben ging, leidet das Spieltempo ganz erheblich. Daher haben wir für ein anderes Regelkonzept entschieden. Ein System, das zwar zunächst etwas höhere Anforderungen an den Spieler stellt, ihn aber am Ende durch mehr Flexibilität und Tempogewinn entschädigt. Beim schwarzen Auge werden vor jedem Kampf, während die Spielzeit stillsteht, die für das anstehende Gefecht geltenden Werte ermittelt. Während des Kampfes ist es dann nicht mehr nötig, Ergebnisse aus einer oder gar mehreren Tabellen herauszulesen. Das bedeutet, dass man kann fast im gleichen Tempo würfeln, indem in einem echten Kampf die Klingen aufeinander klirren. Mhm. Attacke parat, Attacke parat, Attacke parat, Attacke parat. Und so, ich finde diesen formulierten Anspruch spannend.
Mhm. Ja.
Coole Idee.
Ja.
Wo ist das Cinematische geblieben?
Ja, cinematisch wird das Wort nicht benutzt.
Ja,
also von
ja.
daher eher ein, also wie gesagt, so mehr halt die Idee, dass wir, wie stellen wir uns Sachen vor, also ein Fantasy-Kampf. Aber, und ich, du merkst auch, dass sie das durchaus versuchen beizubehalten, solange bis es auseinanderfällt.
Mhm. Ja.
Auch schon
ja.
hier drin.
Ja.
Also, und ich weiß, damit mache ich mich jetzt wahrscheinlich auch unbeliebt, dass ich einfach sagen muss, so von wegen, dieser formulierte Anspruch trifft auf die Regeln, die dahinter kommen. Und dann macht es, löst sich dieser Anspruch einfach auf. Wir fangen mal an mit dem ersten, was dann kommt, einer Waffenvergleichstabelle. Die ist ja auch so eine der Dinge, die hier eben dann mit drin sind. Das heißt, es wird wirklich jede Waffe mit jeder Waffe verglichen, um dann festzustellen, wie viel Attacke, Bonus, Malus erhältst du, wenn du mit dieser Waffe gegen diese Waffe kämpfst.
Oh.
Das ist auf der einen Seite natürlich etwas, was in der Zeit durchaus auch
super ausdifferenziert.
Mega.
Ja. Ich letztes Mal so DSA Hasskappe weg und würde ich sagen, wow, super geil.
Ja, damit wärst voll, du dann, in der Zeit wärst du darauf voll steigen gegangen.
Total. Alter.
Ja,
absolut.
Total.
Warum hast du nicht DSA?
Na gut. Und das ist auch das,
was ich wusste ja nicht, wie gut es ist.
Das ist auch das, was sie glaube ich, damit gemeint haben mit dem, das machst du ja vor dem Kampf. Da guckst du einmal nach, gegen wen kämpfe ich denn hier.
Vorausgesetzt, dass alle deine Gegner entweder dieselbe Waffe haben oder du nur gegen einen Gegner kämpfst.
Genau. Und das ist etwas, das zieht sich hier auch allgemein durch. Also, das heißt, wir reden hier auch von der Erwartungshaltung anderer Kämpfer, nämlich von Kämpfen Mann gegen Mann. Mhm. Das stammt ja aber auch noch aus der DSA 1 Grundideen. Was spielen wir? Wir spielen En Garde.
Mhm.
Eins gegen eins.
Mhm.
Da machen Attacke, Parade, Attacke, Parade, Attacke, Parade. Dann kannst du das wirklich würfeln treffen.
Mhm.
Oh, und dann wird es nur unterbrochen, wenn mal einer trifft.
Aber wenn da schon eine Gruppe von 10 Orks ankommt und jeder Spieler sich auch mal um 2 oder 3 kümmern muss, funktioniert es halt.
Und die noch unterschiedliche Waffen
haben. Und die noch unterschiedliche
Waffen. Oder Rüstungen.
Die machen das nur.
Oder unterschiedliche Werte.
Ja, aber ich meine, es ist nicht viel anders. Jetzt bleiben wir mal realistisch als Rowmaster, das jetzt zum Beispiel von Anwesenden total gekultet wird.
Was?
Weil, wenn du nämlich Rüstungen mit jeder Waffe vergleichen musst, ist das nicht anders.
Deswegen, ich bin ernsthaft.
Also, von daher, das ist, ich will das gar nicht, ich will das hier nicht kritisieren an der Stelle.
Ich
verstehe, wo es herkommt und es erfüllt diesen Zweck durchaus. Es befriedigt diese Suche nach, was ist der Coolness-Faktor, den ich davon kriege, dass ich diese Waffe benutze.
Mhm.
Und das ist das, um was es immer wieder geht. Und das tut es. Es ist ein Anspruch, der ist von der Spielerschaft in dieser Zeit. Das ist kein Anspruch, der hier von Uli erfüllt wird, weil er das zwingend unbedingt will, sondern das ist ein Anspruch, der von der Spielerschaft formuliert wird.
Du meinst, der hat nicht in der Badewanne ausprobiert, wie wir das von anderen Rollenspielautoren kennen, wie das ist, mit irgendwie Waffen gehauen zu werden?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist nicht wie bei GURPS. So,
also aber vielleicht dann eine kurze Anmerkung, weil das ist auch etwas, was vielleicht auch noch etwas sehr Spezielles ist im Vergleich zu anderen Rollenspielsystemen der enge Austausch tatsächlich mit Teil der Spielerschaft, der von Anfang an bei DSA dazugehört hat und deswegen auch zu bestimmten auch Regelentwicklungen und so weiter geführt hat. Also ich meine, wenn man jetzt vorgreift, dann später auch die Entwicklung 3. und 4. Edition, wo ja viel von dem Feedback von Spielern eingeflossen ist. Und das ist halt
Aber das hast du doch.
Ich wollte gerade sagen, das hast du bei Dini doch auch.
Nein.
Also bei dir, die hast du nicht, also die Rückkopplung bis zum begrenzten Teil, aber du hast
also
an irgendeinem Punkt die Autoren
unzufrieden. Aber die Wildbox ist 74. Ja, das zählt nicht.
Ja. Nee, nein, also,
AD&D ist ja auch nichts anderes als der Versuch, das bessere Regelwerk zu schaffen.
Genau, aber da haben sie tatsächlich, sie haben auch Austausch gehabt bei AD&D und auch AD&D Second Edition mit einem Teil der Community, aber bei weitem nicht so konstant, sondern tatsächlich eher.
Klar, weil es eine andere Größe war. Aber
andere Größe war.
Ich meine, wir machen das jetzt ja lang genug. Die gesamten 80er sind in das Mehr ist besser Schema. Ja. Also das erst Ende der 80er gibt es Leute, die sagen, hey, vielleicht kann man Rollenspiele auch irgendwie anders besser machen, so andere Aspekte.
Es ist aber getrieben von der Spielerschaft.
Ja,
ich finde, das ist der wichtige Teil. Ja. Einfach auch mal zu realisieren, die Community, die haben das,
was passiert ist.
Ich wollte das auch so.
Die Community wollte, dann hat die Community es gekriegt und hat sich damit ein Stück weit selbst ein Bein gestellt.
Genau.
Weil es einfach Leuten nicht mehr ermöglicht hat, reinzukommen. Ja. Bis Ende der 80er wurde es, also ab den 90ern war es echt nicht leicht, in ein Rollenspiel reinzukommen.
Es war ja auch nicht mehr so lustig dann.
Das Problem.
Also dieses, das Unbeschwerte. Das war weg. Das unsere 12-jährigen Ichs irgendwie hatten, als sie mit großen Augen irgendwelche Regeln, die so, oh, krasses Erlebnis. Das war dann halt weg, weil du halt so, das muss genauer und das muss besser und bla. Und dann war es halt immer kleine Regeln, die nur noch Leute spielen konnten, die bereit waren, diesen Schritt zu gehen oder halt schon lange dabei waren, klar.
Okay, ich gehe jetzt einfach nur mal ein paar Dinge aber durch, was den Kampf angeht. Thema dieses mit dem, und dann geht das ganz leicht, und wir berechnen das nur mal ganz kurz. Lass mich das einfach mal durchhören und danach können wir noch mal kurz drüber reden, wie sehr das erfüllt ist. Initiative bleibt wie gehabt. Mut, Vergleich, Peng. Easy. So, Treffer können jetzt allerdings nicht nur Lebenspunktverlust verursachen, sondern je nach Härte des Treffers auch die Attacke und die Parade des Getroffenen senken. Dafür gibt es eine Tabelle, in der das dann verrechnet wird. Das wiederum hängt mit der Rüstung desjenigen zusammen, den du getroffen hast. Nicht nur für ein Thema Rüstungsschutz, sondern über eine weiterführende eigene Berechnungsschemata, die eben von der jeweiligen Rüstung abhängt, wie viel du dann dabei verlierst. Das, was du dann verlierst, musst du wiederum auch aufteilen auf Attacke und Parade, weil das wird ja dann immer gesplittet. Damit die Logik gehalten ist, mechanisch ergibt das alles Sinn. Aber was zum Beispiel gar nicht geklärt ist, wie lange das der Fall ist. Ich glaube, es ist gedacht nur für die nächste Runde.
Ja.
Oder bis das nächste Mal dran ist oder sowas. Du kannst jetzt gezielte Attacken ausführen, sogenannte AT-Plus-Attacken.
Oh Gott.
Verbesserte Attacken. Damit kannst du deinen eigenen Schlag erschweren. Das, was du es erschwert hast, wird auf den Schaden addiert. Das kennen wir später dann als Wuchtschlag beim schwarzen Auge. Und wird dann auch auf das addiert, was du theoretisch dem anderen an Attacke und Parade klauen kannst. Daraus ergibt sich eine ganze Menge Rechnerei. und schlägt die Attacke fehl, bekommt der Gegner einen unparierbaren Gegenschlag. Das heißt, damit wird dann aber auch viel dargestellt, wie unglaublich, wenn du halt richtig, richtig gut bist, dann kannst du gegen jemanden, der schlechter ist, kannst du dann diese Schläge ausführen, weil du triffst dann immer noch und dann kann der faktisch gar nicht mehr zurückschlagen und so weiter und so fort. Ich verstehe, was da für Dinge drinstecken.
Aber es ist wirklich Fechten.
Es ist wirklich Fechten.
Ich hänge mich in meinen Schlag rein und dadurch bin ich dann aus dem Balance und deswegen hat der andere die Möglichkeit. Also das ist die ganze Idee dahinter.
Genau. Du kannst auch Treffer platzieren.
Na klar.
Dann damit. Cool. Das läuft über dasselbe System wie der Attacke. Allerdings ist es darum nochmal die Berechnung sehr viel höher, weil du musst ihn sehr weit erhöhen, die Wahrscheinlichkeit unglaublich weit erhöhen, um irgendwas zu treffen, was oben ist, weil du fängst von unten nach oben an. Also das Bein treffen kannst du damit relativ einfach, Bauch ist schon schwierig, Arme, und den Kopf kannst du damit gar nicht erreichen an der Stelle, also geht gar nicht. Wie gesagt, also die Rüstung senkt dann jetzt auch die Chance, dass du Attacke und Parade verlierst. Das heißt, Rüstung kriegt nochmal einen extra Bonus. Schilde können auf zwei Weisen eingesetzt werden. Entweder die elegante oder die realistische Methode. Die elegante Methode ist, sie erhöhen deinen Rüstungsschutz. Die realistische Methode ist, sie erhöhen deine Parade. Du musst dich aber für eine von beiden entscheiden.
Na klar.
Du kannst Ausfälle machen, wo du dann die ganze Zeit, also wo du hintereinander halt würfelst. Das funktioniert aber natürlich auch eigentlich nur, wenn du 1-gegen-1 kämpfst. Dass du Attacke.
Der andere kann nur parieren. Das ist so 1-und-1.
Ja. Das kennen wir aber auch schon aus dem Ausbauspiel. Das sind auch die Regeln. Hier sind faktisch eigentlich Adaptionen von dem, was im Ausbauspiel schon drin ist für DSA 1. Nur ich sag mal da, ich habe die nie benutzt. Weil ich habe damals als Kind auch gar nicht verstanden, wie die genau funktionieren. Dann kannst du Finten ausführen, die aber nicht nur einfach die Parade erschweren, sondern die eigentlich auch nur als Teil von einem Ausfall dann wirklich funktionieren, so richtig. Extra Regeln für Stangenwaffen, wie Stangenwaffen mit anderen Waffen, die, das ist dann noch jenseits der Vergleichstabelle, die sich aber auch wieder aufheben, wenn beide Seiten Stangenwaffen benutzen. Dann haben wir glückliche Attacken. Also im Endeffekt sowas wie die meisterlichen Schläge, aber natürlich nochmal mit mehr Elementen. Patzer, die dann aber auch wieder auf Tabellen zurückgreifen, dann natürlich dabei. Es gibt wieder den Bruchfaktor, der ist jetzt allerdings entschärft, der könnte jetzt tatsächlich funktionieren, weil der greift jetzt nur, wenn sowohl der Würfelwurf für die Attacke als auch der Würfelwurf für die Parade identisch sind. Also 5-5, klack, dann kommt Bruchfaktor. Danach erhöht sich aber auch der Bruchfaktor deiner Waffe, selbst wenn sie es überlebt hat, weil das Material Schaden genommen hat. Mhm. Da wird also auch ganz viel von der Sorte dann mit reingenommen. Auch das sind ja Ansprüche aus dieser Zeit. Ja. Ja. So nach dem Motto, aber ja, aber hier müsste doch eigentlich, und die Waffe gibt doch irgendwann mal nach. Ich habe das gelesen in einem Buch. Kampf zu Pferd kriegt 1,5 Seiten und ist das, was es halt immer ist. Unglaublich komplex. Und man braucht es verhältnismäßig selten.
Ja.
Und dann Kampf mit mehreren Beteiligten. Das ist ein eigener Abschnitt. Ja. Der beginnt mit: Die Spielpraxis hat gezeigt, dass Kämpfe mit mehreren Beteiligten für den Spielleiter nicht leicht in den Griff zu bekommen sind.
Ach.
Wir empfehlen daher, diese Kampfabläufe nicht durch Einbeziehungen von Sonderregeln zusätzlich zu komplizieren und zum Beispiel auf die Verwendung von Attackeserien und Ausfällen zu verzichten.
Also wir erklären dir über 20 Seiten richtig coole Kampfregeln und dann sagen wir, in dem Moment, wo da mehrere Gegner sind,
lass es einfach sein.
Ja. Es ist halt, wie gesagt, ich verstehe, wo sie dahergekommen sind, weil sie versuchen, ganz viele Ansprüche einfach dann auch dann gerecht zu werden. Also und ich sag mal, wenn du das reduzierst auf die Waffenvergleichstabelle an der Stelle, dann ist das erfüllt, was er anfangs da drin haben will. In dem Sinne, dass nicht die Waffe das automatisch, sondern es hängt ja auch ein bisschen von diesen Aspekten ab. Okay, check. Aber sobald du die anderen Aspekte mit dazu nimmst, wird das exponentiell anstrengender und schwieriger.
Ja.
Also wirklich exponentiell. Also spätestens ab der Stelle, wo du das dann verwaltest, noch mit den Attacke Plus und dem Ausfall dann dazu und so weiter.
Ja, ich meine, da wird er halt von seinem eigenen Regelsystem vor sich hergetrieben, weil das nämlich, ich sehe, also vor meinem geistigen Auge, ohne das zu wissen, sehe ich die Leute vor mir, die so, ja, aber was ist denn damit? Ja, und was ist denn, das müsste aber doch auch gehen. Aber wenn das geht, dann muss ja das auch. Aber da muss ich ja eine Finte, gibt's ja, ist ja klar, eine Finte brauchen wir auch machen, das ist ja ein Manöver, das ist dann, und dann, also ich meine, es funktioniert systemisch sozusagen in, oder mechanisch funktioniert es in einem System, nur das System ist halt additiv, subtraktiv, unvergleichend und das macht es halt einfach extrem nervig.
Und du musst ja darauf achten, dass du nicht wie bei DS1 auf das Problem kommst, dass die Leute irgendwann unglaublich hohe Werte haben und eigentlich nichts mehr funktioniert.
Ja.
Weil das darf man ja auch nicht vergessen, das System damals war ja eh nicht getestet
und
je höher das ging, desto
mehr um die Ohren geflogen, klar.
Logo. Das ist ja immer weiter auseinandergefallen. Ja,
ja deswegen, also ich verstehe, also man sieht, wie das entstanden ist, sozusagen. Ja. Also das, with the best intentions. Und ich finde auch, also keine Ahnung, was war das? Die Avalon Hill RuneQuest-Sache zum Beispiel hat auch ähnliche Sachen mit irgendwie Schild und Parry und Schaden an der Waffe. Und also, es ist nicht die eleganteste Lösung, das zu erreichen. Aber die Intention ist wirklich eins zu eins das, was es in vielen englischen Systemen auch gab. Es ist halt nur in der Praxis, ja, wie gesagt, kapituliert es schon vor seinem eigenen. Oh, was passiert, wenn man mit mehr als einer Person kämpft? So, ja,
dann ja,
genau.
Dann wird es halt nochmal schwierig, genau. Ja. Schuss- und Wurfwaffen funktionieren übrigens genau wie damals auch, witzigerweise mit diesen selben Tabellen, mit den Modifikatoren. Nur, dass sie es jetzt halt über das Talentsystem laufen lassen, was total Sinn ergibt. Mhm. Da funktioniert es tatsächlich richtig gut, muss ich sagen. Das ist eine richtig schöne Adaption. Dann hast du noch einen Anhang mit Sonderregeln für, das ist so dieses Kesselbuntes, was du ganz oft hast bei Fallschaden. Regeln, gerade aus dieser Fallschaden. Wunden und Heilung, Wundfieber, Last und Tragkraft, Ausdauer, strategische und taktische Bewegung, Schwimmen. So was, Schwimmen. Okay. Und, das fand ich sehr geil, wo die Dukaten bleiben. Das ist dann wirklich, das sind 1,5 Seiten, wo du so eine Art von Schwafelvorwort einfach dazu hast mit dem, ja, und also Geld und dann auch Leute mit Goldgier, die haben trotzdem kein Geld, weil gierig sein heißt nicht, dass man es nicht ausgibt und so weiter und so fort. Also wirklich so ganz langer Bereich, der vor allen Dingen darauf hinausläuft, wie ziehst du deinen Spielern die Dukaten aus der Tasche?
Weil die
also da sind nämlich Sachen drin wie Währung, Lebenshaltung, Opfergaben, Steuern, Diener und Knechte, Tiere, Hausbau, Schiffsbau. Also das sind echt die Unterthemen dabei, wo du ganz genau siehst, so, es geht nur darum, Also hier, also 10%, also 25% sind schon mal Steuern. Also ja, die werden einfach eingetrieben, wenn die irgendwo auftauchen, vorsichtig abziehen. Ja. Opfergaben, ey, wenn du Gott da gefällig bist, dann musst du natürlich schon sein, sonst echt doof, dann hier Geld abziehen. Genau, also das heißt, also auch, wirklich so hier Strich ziehen, zack, zack, zack.
Wenn du in der
zack,
Wüste lebst, willst du unbedingt auch ein Schiff bauen.
Halt die Leute kurz. Halt die Leute kurz, damit die nicht so viel Geld haben, weil wenn die zu viel Geld haben, dann machen, also dann
funktioniert das. Ja, aber ich meine, das ist halt, wie gesagt, das ist das Gleiche, das ist die gleiche Grunderfahrung, die diese ganzen Systeme gemacht haben und die heute noch jeder macht. Also wenn du heute ein Rollenspielsystem baust oder ein Computerspiel baust, hast du das gleiche Problem. Das funktioniert am Anfang super und du testest ja fast immer nur den Anfang. Ja. Niemand kann ein Spiel testen und sagen, wie wäre das, wenn es 4 Jahre lang gespielt werden würde, weil
die Zeit hast du nicht.
So. Nee. Das heißt, du kannst das nie wirklich simulieren und in der echten Welt akkumulierst du halt einfach immer mehr und das Endgame in jedem verdammten Spiel ist fast immer kaputt. Das ist heute noch so, es ist bei großen MMOs so, es ist fast immer so, dass das Endgame kaputt geht, weil die Akkumulationsfähigkeit der Spieler so viel höher ist als das, was du dachtest, weil du halt immer nur die ersten paar Stunden Spiel eigentlich wirklich sinnvoll balancest.
Du kannst es nicht planen.
Und das ist dann die Gegenreaktion und das ist auch exakt die Gegenreaktion, die immer noch passiert. So, okay, mehr Knüppel zwischen die Beine. Von vornherein Füße weghacken, damit sie nicht mehr rennen können. Ja. Weil wenn es erstmal losgeht, dann rennen die uns weg.
Ja, genau.
Also, oder im Computerspielen Spieler gegen Spieler hetzen, weil dann hast du die
oder halt endlose, oder der klassische Balancing ist der Money Sink. Das ist hier, das ist Money Sink. Du musst irgendwie Ressourcen Sinks bauen, damit die Leute mehr reinwerfen müssen, damit sie nicht mit diesem ganzen Zeug, das sie akkumulieren,
darum stehen. Wenn die Heilung so gut ist, dann Krebs hat mehr Dots und dann.
Genau.
Eine Sache, die ich noch mal zeigen wollte, um mal zu zeigen, wie weit da eben Dinge sich verändert haben. Wenn du mal guckst, hier in dem ersten Heft gibt es eine Seite mit dem Dokument der Stärke. Wenn du die mal aufschlägst, die ist ganz am Anfang. So, alles klar. Da. Wenn wir die hier mal nebeneinander legen.
ja.
So. Und das ist nur Seite 1. Bei dem Dokument der Stärke gibt es nur die eine Seite. Das dreht es mal um.
Und da kommen die.
Die gehört nämlich noch zwingend
mit Talente, dazu.
Also, das ist das Maß, in dem sich das System einfach verändert hat.
Ja.
Plus die Tatsache, dass da ja zum Beispiel auch Dinge mit drauf sind, die sich auf Magie beziehen, die da gar nicht mehr
noch gar nicht drin sind, weil kommt ja
in der Weil dazu kommt ja dann später die Magie des schwarzen Auges raus, als weiterer Band dazu.
Ja.
Also von daher, das ist einfach nochmal ein schönes Bild, um zu sehen, was da ist. Gib das nochmal rüber, den
Band da. Ich wollte gerade noch was sagen. Mir ist im Buch gerade noch was sehr Schönes aufgefallen, nämlich manchmal hat man so Übersichtslisten, einfach nochmal Charakterschaffung in Stichpunkten und so weiter in modernen Spielen. Da gibt es tatsächlich hinten einen ganzen Abschnitt mit die wichtigsten Spielregeln nochmal ganz kurz in Stichworten, aber eben wirklich so, dass du wichtige Dinge nachlesen kannst. Mhm. Das finde ich tatsächlich sehr praktisch.
Ja.
Also auf den ersten Blick. Ich weiß nicht, ob es wirklich so praktisch ist.
Hier sind dann noch Dinge erklärt.
Ja.
Nachtrag AT, PA, Minderung und Heilung. Bei der Heilung werden geminderte AT, PA-Werte behoben. Okay, also vorher verschwindet das. Alter Schwede, kannst du den anderen in Stücke hacken. aber wobei das auch eigentlich fast nur die Regeln, die im Basisspiel drin sind, eben beinhaltet, interessanterweise, und nicht den Rest. Also da ist es einfach nicht konsequent. Aber was ich schön finde, es gibt hier drin Nachwort. Und das ist wirklich spannend. Das will ich auch dann als Abschluss gerne nochmal vorlesen, weil es ganz viel von dem zusammenfasst, was wir hier gerade besprochen haben. Seit das Schwarze Auge im Februar 1984 erschien, haben wir Autoren die Spieler immer wieder aufgefordert, uns die Anregungen und Kommentare zum Spiel zuzusenden, um die Ratschläge und Kritiken bei einer Neugestaltung des Spielsystems zu berücksichtigen. Tatsächlich haben wir viele tausend Zuschriften erhalten, die alle von uns gewissenhaft studiert und geprüft wurden, auch wenn wir nicht jeden Brief beantworten konnten, wofür wir um Verständnis bitten. Die Summe dieser Spielerreaktionen ist nun in die Neugestaltung des Spiels eingeflossen. Wir hoffen, dass einige von Ihnen, liebe Leser und Spieler, bei der Lektüre der Regelseiten feststellen konnten, dass wir uns bemühten, Ihre Wünsche in das Schwarze Auge aufzunehmen. Wir Autoren haben immer ein Konzept vertreten. Unser Spiel soll ein lebendiges System sein. Letztlich sollen die Spieler den gleichen Einfluss auf seine Entwicklung haben wie Autoren und Redaktion. Leider ist es uns nicht möglich, das gesamte Spielsystem auf einen Schlag umzustellen. Zur Zeit, wo ich diese Zeilen schreibe, Januar 1988, ist nur der erste Schritt vollzogen. Das alte Basisspiel wird ersetzt durch die Box Die Helden des Schwarzen Auges. Als nächstes tritt an die Stelle des Ausbauspiels ein den übernatürlich begabten Helden gewidmetes Regelwerk mit dem Titel Die Magie des Schwarzen Auges. Und schließlich wird eine Box erscheinen, die sich ausschließlich mit dem Kontinent Aventurien, seinen Bewohnern, Sitten, Städten und Ländern befasst, die Welt des Schwarzen Auges. Erst mit dem Erscheinen dieser letzten Box 1989 wird die Umstellung des kompletten Systems abgeschlossen sein. In der Zwischenzeit werden wir mit einem Provisorium leben müssen. Das heißt, mit Spielbestandteilen, die nicht hundertprozentig aufeinander abgestimmt sind. Das derzeit noch erhältliche Ausbauspiel zum Beispiel bietet eine Fülle interessantes Material über Aventuriens Götter und Geschichte und ist insofern für jeden das Schwarze Auge Spieler äußerst lesenswert. Aber das Ausbauspiel enthält ein paar Zusatzregeln, die sich nicht mit den Regeln der Helden des Schwarzen Auges decken. Doch sie können jede Verwirrung vermeiden, wenn sie einen einfachen Rat beherzigen. Die neuesten, für die Zukunft gültigen Regeln finden Sie in die Helden des Schwarzen Auges. Wenn Sie in einer anderen Schwarze Auge-Publikation auf einen Widerspruch zu diesen Regeln stoßen, so lassen Sie diese alten, heute ungültigen Regeln bitte unberücksichtigt. Im Übrigen wünschen wir Ihnen viel Freude mit unserem Spiel und allzeit eine ruhige Würfelhand.
Das ist auch geil.
Das ist schön, aber auch gerade der letzte Abschnitt zeigt auch nochmal deutlich dieses Regeln, neue Regelversionen und so weiter in den Markt einführen, ist ja auch was, wo du den Leuten klar machen musst, wie gehst du eigentlich damit um? Weil das ja auch etwas ist, was man aus anderen Bereichen nicht unbedingt kennt. Also zu der Zeitpunkt, klar, wenn die Leute Brettspiele gespielt haben, die Risikoregeln haben sich nicht
geändert. Die haben sich geändert, durchaus. Ja, aber es war egal, weil du hast ein Brettspiel dazu gekriegt. Ja, du hast nicht die Regeln alleine gekauft.
Genau. Und hier ist es, also ja, die haben sich geändert, aber du hast das auch nicht so wahrgenommen mit, das ist jetzt eine neue Edition und so weiter. Und ich meine, wir wissen ja, es wurde ja nicht als zweite Edition in dem Moment verkauft, sondern einfach nur als neue Regelversion.
Ja, weil einfach auch die Vorstellung der neuen Edition so doch gar nicht da war.
Das war nicht da, das kam erst später ran, ja.
Und ja, wobei, eigentlich hat D&D das mit AD&D gemacht.
Aber auch eben nicht als zweite, die haben ja nicht gesagt, das ist die zweite Edition von D&D.
Nee, sie haben gesagt, das ist die fortgeschrittenen Regeln.
Genau, Advanced. Und dann kam die Second D&D. Edition, also die AD&D Second Edition war das erste Mal, das Edition im Prinzip in dem Sinne.
Obwohl D&D eigentlich vorher schon viel, viel mehr Editions hatte, die wir heute nach der Boxfarbe bezeichnen, weil sie eben nicht durchnummeriert sind.
Beziehungsweise nach der Struktur, also Back Me
Ja, krass. Und das Ganze geht dann in der zweiten Edition so weiter. Das heißt, wir haben dann noch die Magie des Schwarzen Auges. Da könnte ich auch noch viel drüber reden. Aber das würde da hier ein bisschen den Rahmen dann dabei sprengen. Mhm. Auf jeden Fall wurde es dann später sogar noch aufgeteilt in der Magie des Schwarzen Auges, dass es vier Bestandteile sind, nämlich drei Boxen, die Helden des Schwarzen Auges, die Magie des Schwarzen Auges und das Land des Schwarzen Auges und dazu noch die Götter des Schwarzen Auges. Das war dann ein Heft, das nochmal dann die Geweihten tatsächlich dann auch beschrieben hat. Also de facto hast du sozusagen eine horizontale Regelaufteilung dann dabei, anstatt eine vertikale, wo die Regeln immer tiefer werden, sondern die Regeln sind gleich tief, aber du brauchst diese verschiedenen Aspekte, um sie halt dann dabei spielen zu können. Und das ist auch etwas, was ab da das Schwarze Auge eben dann tatsächlich ganz tief geprägt hat. Mhm. Und was ich halt für mich auch nochmal sehr spannend fand, ist, wie gesagt, wie zum einen mit dieser Box eben das Schwarze Auge plötzlich einen ganz anderen Komplexitätsgrad gekriegt hat. Wie es aber in der Wahrnehmung der allermeisten Leute ja in die nächsten 20 Jahre immer noch das Einsteigerspiel geblieben ist. Dass es aber hiermit schon nur noch bedingt eigentlich ist. Mhm. Also das heißt, das hier ist eigentlich eher etwas, wo ich sagen würde, wie alle anderen Produkte aus dieser Zeit, hat es eigentlich schon vorausgesetzt, dass du weißt, was Rollenspiel ist und hast einen Einstieg schon gefunden.
Ja.
Und was damit ein Stück weit auch passiert, das ist natürlich, dass eben ab hier die Zugänglichkeit zu Rollenspiel dann darüber lief, dass du Leute integriert hast in deine Gruppe, denen du es beigebracht hast.
Ja.
Das heißt, hiermit ist im Endeffekt im deutschen Markt witzigerweise was verloren gegangen, weil es ist dieses Einstiegsspiel verloren gegangen, was die erste Edition vom Schwarzen Auge war.
Mhm.
Aber was die Leute gewonnen haben, die in das Schwarze Auge eingestiegen sind, ist ein Spielsystem, was vielmehr das befriedigt hat, was sie zu diesem Zeitpunkt wollten.
Mhm. Die erste Edition gekauft hatten, sozusagen.
Aber ich will das gar nicht kritisieren. Ich will das gar nicht kritisieren, dass das so gemacht wurde. Aber ich finde das immer in der Retrospektive so spannend, weil das ist im Endeffekt ein Stück weit sozusagen der Beginn Das ist das, wo diese Wurzel anfängt. Warum hat das deutsche Rollenspiel dann irgendwann so Schwierigkeiten da drin gekriegt, Leute zu onboarden?
Ja. Ja, das war im Prinzip Wegfall das dessen. Und es gab nichts anderes auf dem Markt, weil AD&D sich im Prinzip ja auch nicht wirklich drum gekümmert hat. Also die Regeln mögen zugänglicher gewesen sein, aber es gab nicht wirklich ein Einstiegsprodukt. Das ist weggefallen. Und das war halt auch das Phänomen in den 90ern, wenn Leute mit dem Hobby anfangen wollten, die nicht über eine Gruppe kamen, war das echt so dieses, mit welchen dieser Regelklötze willst du sie jetzt eigentlich irgendwie gleich am Anfang mal erschlagen? Ja. Und Prinzip, auf der anderen Seite,
den Satz noch. Es wäre vielleicht gut gewesen, wenn sie weiterhin DSA 1 verkauft hätten.
Ja, oder zumindest das hier separiert. Als
ja.
Das Heft alleine nur separiert. Vielleicht noch mit Würfeln und ein bisschen.
Das hätte daran, dass sie auf das Feedback der Spieler gehört
genau,
haben. Und nicht auf das Feedback der Nichtspieler.
Und das finde ich das Spannende, weil die Spielerschaft auch im Ende der 90er, als dann zum Beispiel die Playtest anfing für die dritte Edition, da weiß ich es halt raus, und dann im Prinzip die Starter-Set vorgestellt. Das war jetzt das erste Mal wieder ein richtiges Starter-Set. Und gerade auch auf der Messe und so weiter, und da, wenn wir mit den Leuten geredet haben, das Feedback, das ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes.
Genau.
Was will ich denn? Ich bin Rollenspieler. Ja. So, das ist nicht das Produkt für dich.
Aber das wird halt nicht
akzeptiert, ja, das wird
nicht akzeptiert. Weil es halt für die Leute zu dem Zeitpunkt seit 15 Jahren gelebte Realität ist, dass jedes Produkt auf sie zugeschnitten ist.
Mhm.
Und plötzlich nimmst du das weg.
Ja.
Und das beginnt hier. Wie gesagt, mit besten Absichten.
Ja.
Wir hätten das damals
jeder hätte es so
gemacht. Hundertprozentiger Sicherheit genauso entschieden. Ja? Aber es ist spannend im Nachhinein, das dabei zu sehen, auch wie gesagt, wie viele Sachen hier angelegt wurden. Ich verstehe ganz viele von den Veränderungen, die eben sehr aus der, also dieses Spiel, die Entwicklung von Schwarzen Auge ab der zweiten Edition, ist wirklich aus meiner Wahrnehmung heraus sehr viel stärker geprägt durch das, was eben gelebte Empfindung innerhalb der Rollenspiel-Community ist.
Ja.
Und viel weniger als ganz viele andere von den gerade großen Rollenspielen, die, sagen wir mal, ein Stück weit noch losgelöst davon agieren.
Mhm.
Also das ist wirklich ganz tief drin. Hier wird versucht, ganz viel von den Sachen umzusetzen, die, ich sag mal, on vogue sind zu dem Zeitpunkt.
Ja. Ja.
Und das ist völlig faszinierend.
Mhm.
Weil das Schwarze Auge eigentlich zu diesem Zeitpunkt immer noch ein von einem hochkommerziellen, hochprofessionellen Verlag, das ist immer noch Schmidt-Spiele, für viele Jahre noch Schmidt-Spiele, fast noch 10 Jahre, betriebenes Spiel ist. Das aber sich verhält, als wäre es eigentlich im Endeffekt fast ein Indie-Label,
genau.
was direkt mit den Spielern dann dabei hintergeht. Es ist professioneller gemacht, also auch die Erklärungen sind viel besser und so weiter. Es ist alles verständlich und
ich glaube, an dem Kernding ist halt, glaube ich, da sieht man wieder, Schmidt-Spiele selber hat sich halt für den Inhalt nicht interessiert.
Mhm.
Also das war denen immer noch fremd nach der Zeit. Das heißt, die haben halt einen Autor gehabt, der gesagt hat, ja, ich mache das jetzt so, weil das wollen jetzt alle irgendwie, okay. Aber die haben aufgehört, weil Rollenspiel war ja schon eingeführt sozusagen. Ja.
Mhm.
So. Und die haben aufgehört, darüber nachzudenken, dass sie das jedes Mal aufs Neue machen müssen. Ja. Also das ist halt auch nicht, es gibt halt auch nicht so viel Advanced Mensch
eigentlich im Spiel. Das Generationendenken hat noch nicht
noch
nicht da bei den Verlagen. Das ist ja was später, zum Beispiel auch bei den Sammelkartenspielen, dass du im Prinzip immer wieder neue Leute zum Hobby dazuführen musst und da diese Einstiegslevel brauchst. Das war halt zu dem Zeitpunkt, war das überhaupt kein Gedanke.
Mhm. Den gab es noch nicht. Den hat noch nicht mal Games Workshop. Und Games Workshop hat es nun wirklich perfektioniert, das zu machen. Und was ich jetzt im Nachhinein auch aus dieser reinen Metabrille des akademischen, durch die akademische Brille eben sehe, ist, ich verstehe so viel besser, wieso das Schwarze Auge sich ab hier so weiterentwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Weil es natürlich für die Leute, die dann da dabei waren, die dann da drin waren, halt ein Gefühl von zu Hause geboten hat, wie das fast kein anderes Spiel konnte, auf diesem Gesamtniveau, also der Größe des Spiels und gleichzeitig der Nähe. Weil hier wurden wirklich alle von dir gefühlten und geäußerten Bedürfnisse dann dabei berücksichtigt.
Ja. Mhm.
Das heißt, dadurch entsteht auch überhaupt kein Bedarf danach, zu sagen so, lass uns mal was anderes ausprobieren.
Ja.
Weil du bist in einem Ökosystem.
Ja, ja, du hast extreme Bindung, Rückbindung an deine Kunden sozusagen, die mit dir und im Spiel wachsen. Und
auch durch die Cons, durch die Messe, durch die Baronien dann tatsächlich, Briefspiel, an denen
all das hat dazu beigetragen, aber eben auch durch die spielsystemische Entwicklung.
Ja. Ja.
Und das war etwas, das war mir so in dieser Form nicht bewusst. Und wenn du das mal weiterdenkst, bedeutet das natürlich, dass du in eine Parallelevolution eintrittst. Klar. Und dann ist es kein Wunder, dass du dann irgendwann in den 2000ern da stehst und das Gefühl hast, so von wegen, es gibt in Deutschland zwei völlig getrennte Communities.
Mhm. Ja.
Das schwarze Auge.
Ja.
Und die anderen.
Ja. Ja.
Und dann, das ist das logische Ergebnis aus dem, was hier sowohl formuliert als auch praktiziert wird. Nicht in der Absicht, das zu tun. Mhm.
Und auch die späteren Entwicklungen, dass du auch mit jeder Edition, das ist ja auch ein Phänomen, was wir von D&D kennen und AD&T, dass mit jeder Edition du einen Teil dieser Community abspaltest. Weil die dann sagen, das ist nicht mehr die Richtung, das passt zu uns nicht mehr. Die dann weiter irgendwie zweite Edition gespielt haben, dritte Edition gespielt haben, vierte Edition und so weiter und so weiter. Weil eben genau dieses, Moment mal, wieso machen die jetzt Dinge anders? Das ist doch genau das, was wir mochten. Das heißt, dieser Detailgrad und dieses nah dran sein halt auch genau diesen negativen Effekt ausgelöst hat. Das ist jetzt nicht mehr meins.
Was auch ganz normal ist.
Was normal ist, das ist
wenn du halt in so einer Community dann dabei drin bist. Aber das fand ich jetzt mal einfach wirklich extrem spannend.
Sehr schön.
Und gerade im Nachgang zu DSA 1 natürlich noch mal sehr, sehr, sehr spannend, weil Walter Schwede hat das einen Quantensprung hingelegt. Der Bruch zwischen 1 und 2 ist sehr viel größer, als ich das erwartet hätte oder als ich das auch in Erinnerung hatte.
Was wir damals überhaupt nicht so wahrgenommen haben. Also gar nicht. Also du ich
war das mit 1 vorbei. Das hätte ich gespielt. Das war total cool.
Ja, das denke ich auch.
Hätte ich verstanden, dass das nicht mehr DSA ist. Das war also okay.
Ja, das ist auch der Punkt. Also, weil das
es ist eigentlich
das nicht ist mehr DSA. Das ist ein Rollenspiel auf derselben Level, was Komplexität und Detailreichtum und deine Möglichkeit klarzumachen, dass du einfach ein ganz geiler Hecht bist, wie ganz viele von den englischen Sachen, die du gespielt
hast. Du wirst ja genordet. Genau. Das ist ja genau das.
Das ist der eigentliche Unterschied. Das ist tatsächlich.
Das ist ein. Der Heldenaspekt.
Du persönlich geiler Hecht, weil du kannst das spielen.
Ja, ich als Spieler bin cool, weil ich habe so ein komplexes Ding, was ich
aber machen kann,
was voll den Realismus hat und wo jede Waffe voll den Unterschied macht. Da hätten wir uns, also ich meine, wie gesagt, wir haben Worldmaster zu dem Zeitpunkt
gespielt. Ja, muss ich gerade sagen. Das
völlig okay gewesen. Ja, oder Hahnmaster, was in dieselbe Kerbe haut.
Wobei Hahnmaster von vornherein sozusagen eine wenig mächtige Welt hat, so ein bisschen. Und der Kampf in Hahnmaster ist ja tödlicher, als viele Leute denken. Aber oder gefährlicher als die Leute denken, obwohl er auch so hin und her. Hier ist halt dieser zweite Strang, den ich wirklich wichtig finde, ist die Erfahrung. Shit, uns sind unsere Charaktere völlig über den Kopf gewachsen. Überall gekürzt, an jeder Stelle. Weil das finde ich tatsächlich, das ist auch ein Strang, der sich durch DSA bis heute durchzieht. Also ich nenne es immer liebevoll Heldenvernichtungsmaschine, weil es wirklich versucht, möglichst frühzeitig zu verhindern, dass du zu weit rausragst.
Mhm.
Und das macht ja durchaus Sinn. Also macht total Sinn vor der Überlegung her. Und es ist aber so tief eingeschrieben mit drei Würfen, mit diesem. Das ist eben die Kehrseite von dem, wegen einem Wurf, alles kaputt ist doch Kacke. Ist ja auch Kacke. Also ist total ärgerlich. Nimmt ein bisschen Dramaturgie raus mit den drei Würfen, weil es halt irgendwie so ein bisschen alles sich so mittelt. Ja? Auch die Werte mitteln sich alle dann so. Aber es macht totalen Sinn vor dem Hintergrund der Erfahrung, die mit ihrem System gemacht haben, dass sie am Anfang halt nicht durchbalancen konnten.
Ja.
Und auch der Erwartungshaltung, die sie eben
Realismus
bekommen auf jeden Fall. Haben, als auch selbst
hatten. Ja, natürlich. Ja, klar. Also heute finde ich das mit drei Würfeln und irgendwie Querrechnen nicht so super, aber damals hätte ich das ein total sinnvolles System gefunden, weil da habe ich auf Systeme total gestanden, die halt komplexere Berechnungen dieses Skillvorgangs haben. Weil das ist ja viel realistischer, wenn da mehr Wert reingeht.
Hättest du hier auch alles bekommen, was du
sagst. Ja, DSA 2, ich kauf's.
Peng! Also, dann haben wir den Teil noch. Also, danke an euch. Danke natürlich auch an euch. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir, weil ich glaube, Jan habe ich jetzt.
Endlich.
Sehr schön.
40 Jahre später.
Und damit sind wir auch am Ende der vierten Episode unseres ersten Quartetts zum Thema alte Männer. Und in dem Fall war das Thema des Quartetts deutsche Rollenspiele. Jetzt haben wir noch eine Besonderheit für euch. Da wollen wir euch natürlich jetzt hier auch davon berichten, weil es wird noch eine Quinte geben zu dem Ganzen. Wir werden uns dann jetzt noch mal zu einer weiteren Folge zusammensetzen und dann mal über das reden, was haben wir gelernt? Wie können wir Dinge miteinander vergleichen? Wie stehen wir zu Dingen? Und was genau würden wir eigentlich von den Dingen heute noch zocken? Also von daher, nächstes Mal definitiv wieder mit einschalten. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wie auch immer ihr es konsumiert. Und egal, was ihr tut, bis zum nächsten Mal. Bleibt auf jeden Fall gesund. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.